Lasst uns den Predigttext lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Das ist das Wort Gottes. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermutigt nun einander mit diesen Worten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese wunderbare und trostreiche Nachricht und dieses Versprechen, das du hier gibst durch das Wort des Apostels. Wir bitten dich, Herr, lass uns das alles richtig verstehen. Hilf, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen in diesem deinem Wort, und öffne du auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen mögen. Amen. Ich habe schon an einer schönen Anzahl von Begräbnissen teilgenommen. Die Mehrheit davon habe ich selber auch durchgeführt. Etwa bei der Hälfte der Menschen, die ich beerdigt habe, waren die Verstorbenen keine Christen. In der Regel lehne ich das nicht ab, die Abdankung für einen Nicht-Christen zu halten, weil ich dadurch die Gelegenheit habe, Christus fernen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Aber trotzdem tue ich das eben viel lieber, wenn der Verstorbene ein Christ war. Denn nur dann kann ich den Hinterbliebenen, wenn sie auch Christen sind, wirklichen Trost zusprechen aus dem Evangelium. Und dieser Unterschied, der findet hier in Vers 13 einen deutlichen Ausdruck. Der Unterschied zwischen dem, was wir Gläubigen sagen können über das Hinscheiden ihrer Lieben, und eben Nichtgläubigen. Paulus schreibt im folgenden Teil des Briefes, so wie auch im 2. Brief an diese Gemeinde in Thessalonich, schreibt er über verschiedene Aspekte und Zusammenhänge der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Offenbar hat er in der kurzen Zeit, in der er selbst da war in Thessaloniki, hat er das Thema schon angesprochen. Es bleiben aber offene Fragen, die der Apostel nun noch einmal aufnimmt und beantwortet. Wenn er jetzt mit Vers 13 beginnt, darüber zu schreiben, da beginnt er mit einer Begründung, warum er das schreibt, was er jetzt gerade schreibt. Er sagt, ich will euch nun etwas erklären in Bezug auf eure verstorbenen Angehörigen. Und das tue ich aus folgendem Grund, damit ihr nicht betrübt seid, das heißt nicht in der Weise trauert, wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Natürlich sind die Gläubigen auch betrübt, wenn jemand seiner oder ihrer Lieben stirbt. aber sie sind nicht in der Weise betrübt wie die, die keine Hoffnung haben. Und das sagt Paulus hier. Ich erinnere mich noch gut, wie ich vor vielen Jahren, ich denke, das sind mehr als 20 Jahre, da habe ich eine junge Frau beerdigt, also relativ junge Frau, 40 Jahre alt. Sie ist an Krebs gestorben. Sie war keine Christin. Ihr Mann hat mich gefragt, ob ich die Beerdigung machen könnte. Sie war keine Gläubige, die Familie auch nicht. Und ich hatte vor diesem Zeitpunkt noch nie so eine traurige und vor allem so eine hoffnungslose Situation erlebt. Das war fast mit Händen greifbar, wie die Hoffnungslosigkeit da im Raum stand bei diesen Menschen. Niemand konnte Trost im Glauben an Christus finden, wo jetzt diese Frau, diese Freundin gegangen war. Diese Menschen hatten bis zu diesem Zeitpunkt ein gutes Leben, dieses Ehepaar. Aber sie hatten sich nur auf das Gute und auf die Freuden in diesem irdischen Leben ausgerichtet. Jetzt, wo die Frau ihrem Mann und den Angehörigen im Alter von 40 Jahren weggenommen wurde, da hatten sie nichts, woran sie sich festhalten konnten. Keine Antworten, keine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Ihrer Trauer und ihrer Betrübnis konnte man nicht wirksam begegnen, indem man das sagte, was oft in solchen Situationen gesagt wird. Es ist doch gut für sie, dass sie nicht länger leiden musste. Sie konnte jetzt von ihrem Leiden erlöst werden. Das ist ja auch nicht die Wahrheit. Wenn jemand stirbt, der nicht Jesus als seinen Erlöser kennt, dann fängt sein Leiden erst an. Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn oder für sie. Und wenn wir die Realität kennen, die uns die Bibel ja zeigt, und wenn wir sie auch glauben, dann wissen wir, es gibt nichts Gutes am Tod eines Ungläubigen. Es gibt nichts Gutes. Da ist nur noch das Gericht Gottes für die, die nicht Vergebung ihrer Sünden annahmen, die Gott ihnen in Christus anbietet, sondern die seine Gnade abgewiesen haben. Es gibt für sie nur die ewige Plage und die ewige Pein in der Hölle. Das ist nicht Angstmacherei, das ist die Realität. Und so ist die Betrübnis, die Trauer um die Verstorbenen bei denen, die keine Hoffnung in Christus haben, so schwarz, wie sie nur sein kann. Paulus schreibt hier, dass er den Thessalonichern, diesen Christen in Thessaloniki, eine Sache erklären will, damit sie eben nicht in der Weise trauern müssen wie die Hoffnungslosen. Die großartige Hoffnung, die wir als Christen haben, so erklärt der Apostel, ist, dass wir am Ende, wenn Christus wiederkommt, alle auferstehen werden und mit ihm und damit auch miteinander wieder vereint werden. Die Gläubigen, die durch den Tod von uns gerissen wurden, werden dann gemeinsam mit uns beim Herrn sein. Und dass Paulus diesen Thessalonichern diese Erklärungen gibt, das könnte darauf schließen lassen, dass sie tatsächlich übermäßig bekümmert waren über den Tod ihrer Angehörigen und Freunde. Und dass die Ausführungen von Paulus ihnen nun helfen werden, diese Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen. Es gibt tatsächlich, gibt es viele Diskussionen darüber unter den Auslegern, darüber, was hier in diesem relativ kurzen Abschnitt geschrieben steht. Ich möchte nicht im Einzelnen auf die verschiedenen Ideen eingehen. Lasst mich stattdessen zwei Dinge sagen, die unseren eigenen Umgang damit betreffen, was hier der Apostel schreibt. Erstens ist es wichtig, dass wir die biblische Lehre über die letzten Dinge, über Tod, Auferstehung, Wiederkunft Christi, die Wiederherstellung aller Dinge, dass wir das kennen. Unsere Hoffnung hängt an den Wahrheiten über die glorreiche Zukunft, die wir als Christen haben. Da hängt unsere ganze Hoffnung daran. Und darum müssen wir auch die biblische Lehre darüber gut kennen, oder nicht? Und zweitens müssen wir nicht nur theoretisch darüber Bescheid wissen. Damit wir wirklich Trost und Ermutigung aus diesen Wahrheiten gewinnen, müssen wir sie in unserem Herzen und Bewusstsein behalten und unser ganzes Leben darauf ausrichten. Paulus sagt diese Dinge den Thessalonichern nicht nur, damit sie einfach mehr wissen und darüber diskutieren können. Ja, wie ist das mit der Entrückung und wie wird das sein? Wie wird das nacheinander laufen oder nicht nacheinander? Nein, er will ihnen helfen, ihr irdisches Leben im Licht dieser Wahrheiten zu leben. Am Anfang des Briefes sagt er ihnen, wie er sich darüber freut und Gott dankt, dass er bei ihnen das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung des Herrn, dass er das sieht. Er sieht das, wie das passiert bei den Thessalonichern, wie sie wirklich in dieser Hoffnung leben. Und dann etwas später, das ist im ersten Kapitel, Vers 9 und 10, dass sie sich tatsächlich von den Götzen abgewandt haben, um dem wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Sie haben diese Erwartungshaltung. Sie schauen immer darauf, es wird der Tag kommen, wo der Herr wiederkommt und uns zu sich holen wird. Und nicht wahr, das tun wir auch, wenn wir das Abendmahl halten, dann denken wir auch immer daran, dass er wiederkommen wird, uns zu sich holen wird, damit wir das herrliche Hochzeitsmahl des Lammes miteinander mit ihm halten können. Und bei den Thessalonichern ist das auch so offenbar. Paulus sagt das. Es zeigt, was er schreibt, zeigt, dass sie ihr Leben mit allen Schwierigkeiten und auch unter Verfolgung schon im Blick auf das zukünftige Kommen des Herrn leben. Aber damit sie noch mehr durch diese Hoffnung ermutigt werden und damit sie nicht von unnötiger Betrübnis überwältigt werden, dass sie, wie er es ausdrückt, nicht betrübt sind, so wie die, die keine Hoffnung haben, gibt er ihnen weitere Belehrung und vertieft und festigt sie darin. Zuerst in Vers 14, da ruft er diese grundlegende Wahrheit unserer Einheit mit Christus in Erinnerung. Wenn wir glauben, sagt er, und das glauben wir ja, nicht wahr? Dass Jesus gestorben und auferstanden ist, da müssen wir auch glauben und es als sichere Wahrheit annehmen, was für die gilt, die in Christus sind. Was für uns Wahrheit und Realität ist. Durch den Glauben sind wir in Christus. Das bedeutet, dass alles, was ihn betrifft, alles, was mit ihm geschehen ist und geschieht, das ist oder wird auch mit uns geschehen, wenn wir eins mit Christus sind. Paulus erklärt diese wichtige Wahrheit an mehreren Stellen, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 3 und 4, denn ihr seid gestorben, ihr seid bereits gestorben mit Christus und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Oder in Römer 6, Vers 4 und 5, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Die Taufe, das spricht hier nicht zuerst von der Wassertaufe, sondern diese Vereinigung, das ist auch eine Taufe, die Vereinigung mit Christus. Wir sind mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung vereinigt. Wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir wandeln in Neuheit des Lebens. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Alle, die auf Jesus vertrauen, die vertrauen ja darauf, dass der Sohn Gottes, dass Jesus für uns gestorben ist. Für uns. Und er ist auch für uns auferstanden, als unser Stellvertreter vor Gott. Es ist nicht nur ein theoretischer Glaubenssatz, sondern das bestimmt und prägt die Realität unseres Lebens. Das sind wir tatsächlich. Wir sind bereits gestorben. Das Gericht, das Jesus für uns erduldet hat, den Tod des Sünders, das ist bereits vollzogen. Das ist passiert. Und darum gelten wir als für das alte Leben gestorben. Und darum müssen wir auch das Gericht nicht mehr ertragen. Und mehr noch, wir sind durch sein Verdienst auch bereits auferstanden zu neuem Leben. Dieses Leben ist bereits da, in uns. Und es wartet noch viel mehr von dieser Herrlichkeit auf uns. Galater 2 schreibt Paulus in Vers 19 und 20, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist bereits aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und diesen Tod und die Auferstehung zu neuem Leben haben wir, wie gesagt, bereits erfahren. Es gibt aber doch noch einen Tod und eine Auferstehung, die uns bevorsteht. Natürlich, wir müssen noch einmal sterben. Unser Leib, so wie er jetzt noch ist, immer noch durchdrungen von der Sünde, kann nicht in Gottes Herrlichkeit eingehen. Wir brauchen einen neuen Leib, der uns auch versprochen ist vom Herrn. Dass wir nach dem leiblichen Tod zu ewigem Leben auferstehen, das bedeutet, dass wir dann mit einem neuen Leib bekleidet werden. Der alte zerfällt im Boden, da vermodert, verwest er, und wir werden mit einem neuen Leib überkleidet. Und dies gilt für alle Gläubigen. Für diejenigen, die schon gestorben sind, Paulus nennt sie hier die Entschlafenen, und für die, die noch sterben werden. Und es gilt auch für eine Gruppe Menschen, die nicht auf dieselbe Weise sterben oder in die Gegenwart des Herrn übergehen wie die meisten. Das sind diejenigen, die zum Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn noch auf dieser Erde leben. Und darauf komme ich gleich zurück. Die leibliche Auferstehung aller Gläubigen, so erklärt Paulus hier, geschieht dann, wenn er wiederkommt. Das geschieht am Ende der jetzigen Weltzeit, wenn Gott alle Dinge zum Abschluss bringt. Die Wiederkunft des Herrn ist ein einmaliges und für alle sichtbares Ereignis. Die Posaune, die letzte Posaune, erschallt und alle werden ihn sehen. Die Stimme des Erzengels, der Ruf des Erzengels und die Posaune erschallen und alle Welt wird es hören und sehen. Es gibt eine gibt christliche Gruppierungen, und die sind leider heute fast in der Überzahl, muss man sagen. Die haben eine Art Sonderlehre geschaffen, die besagt, dass der Herr zuerst einmal leise und für die Welt unsichtbar wiederkommt. Und dann gibt es dann so eine heimliche oder geheime Entrückung. Und auf dieser Erde wird der Herr dann ein Königreich errichten, und das sogenannte tausendjährige Reich auf dieser Erde. Und dann wird nach diesen tausend Jahren die zweite Auferstehung stattfinden. Ich kann die Bibel nicht so verstehen. Ich sehe nicht, dass die Bibel so etwas lehrt. Das ist eine Konstruktion. Aber ich will nicht die Zeit jetzt nehmen, um das ausführlich zu diskutieren. Das könnten wir einmal tun. Aber ich denke, das ist für die Absicht und dem Verständnis, das Verständnis unseres Textes nicht nötig, dass wir das, so diese Lehre so ausführlich diskutieren. Unser Abschnitt hier sagt eindeutig, dass die Wiederkunft des Herrn laut und für alle sichtbar ist und dass dabei alle einen neuen Körper, den himmlischen Leib erhalten und dann für immer beim Herrn sind. Alle, die schon gestorben sind seit längerer Zeit, und auch die, die jetzt noch da auf dieser Erde sind in ihrem alten Leib, alle werden zusammen hoch zum Herrn entrückt werden und werden den neuen Leib bekommen. In der himmlischen Herrlichkeit aufgenommen werden. Ein Unterschied besteht allerdings in der Art der Auferstehung. Oder besser gesagt, bei den einen gibt es eine zeitliche Verschiebung zwischen Tod und Auferstehung mit dem neuen Leib, nicht wahr? Wer jetzt stirbt oder wer vor einiger Zeit gestorben ist, lebt dann noch nicht gleich in dem neuen himmlischen Leib. Er wartet, wie ich bereits gesagt habe. Diesen neuen Leib bekommt er erst dann, wenn der Herr wiederkommt und wenn alle zu ihm hochgerückt werden und den neuen Leib bekommen. Bis dahin leben die bereits verstorbenen Gläubigen in dieser Art Zwischenzustand. Die Bibel sagt nicht sehr viel Konkretes darüber, mindestens nicht explizit in bestimmten Versen. Aber wir können es ableiten von bestimmten Ereignissen oder wie zum Beispiel von der Erzählung Jesu über Lazarus in Abrahams Schoß. Oder der arme Lazarus, der stirbt, der ist in Abrahams Schoß und wird da getröstet. Abrahams Schoß, das ist einfach der Ort, wo die Gläubigen sind, wo der Same Abrahams ist, diejenigen, die an Christus glauben. Die sind irgendwo. Lazarus, aber auch Elia und Mose, die ja dann auf diesem Berg mit dem Herrn zusammenkamen, die sind irgendwo. Wir wissen nicht wo. Aber sie warten auf das letzte Ereignis, wenn der Herr wiederkommt und alle Dinge wiederherstellt, alles erfüllt, was verheißen ist. Allen besteht dieses letzte Ereignis bevor und diese endgültige Auferstehung. Sie, die da sind, an diesem Ort, wo Lazarus, Abraham, Elia, Mose und alle sind, sie warten noch. Sie müssen nicht mehr die Kämpfe und Schwierigkeiten und Leiden dieser Welt erfahren. Aber sie sind noch nicht so vollendet, wie wir alle es einmal sein werden. Das geschieht dann in diesem einen Augenblick, wenn die Posaune erschallt. Und der Herr, sichtbar wie ein Blitz, der von Osten nach Westen geht, leuchtet und erscheinen wird. Paulus schreibt in Vers 16 dann, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, dass die Toten in Christus, das sind diejenigen, die im Vertrauen auf Christus lebten und starben, die werden dann zuerst auferstehen. Und dann werden auch diejenigen, die dann an jenem Tag noch auf der Erde leben, mit ihnen dem Herrn entgegengerückt werden in den Himmel. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, die da dann umgestaltet werden, der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen und den beiden Auferstehungen ist, dass die ersten, die schon gestorben waren und deren Leib schon in der Erde zerfallen ist, dann ihren himmlischen Leib bekommen. Die anderen, die noch im alten Leib leben, werden mit dem neuen überkleidet werden. Sie werden direkt verwandelt werden. Und in seinem großen Kapitel über die Auferstehung in 1. Korinther 15, da spricht Paulus über genau dieselbe Sache. Er braucht ein wenig andere Worte, aber er schreibt über dasselbe. Im 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 sagt er: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, da kommt wieder die Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Diese Verwandlung, das ist das, was er im 1. Thessalonicher Brief als Entrückung beschreibt, oder in dem direkt in den neuen Leib umgestaltet und hoch dem Herrn entgegengehen. Der Unterschied zwischen den beiden Arten, wie wir den himmlischen Körper bekommen, ist nicht so groß, oder? Er betrifft eigentlich nur die Zeit zwischen Sterben und Auferstehen. Die Hauptsache dabei ist, dass wir einen geistlichen, einen sündlosen Leib brauchen, um in die Gegenwart Gottes im Himmel und auch auf der neuen Erde dann leben zu können. Alle, die zu irgendeiner Zeit auf der Erde lebten und leben, müssen sterben. Und um im ewigen Königreich Gottes zu leben, müssen sie auferstehen. Alle. Und wer in Christus ist, wird mit ihm auferstehen zur ewigen Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung, die wir festhalten dürfen. Es ist möglich, dass die Thessalonicher sich übermäßig Sorgen machten, dass sie unnötig betrübt waren, weil liebe Freunde und Angehörige von ihnen gestorben sind und dadurch von ihnen weggerissen wurden. Werden wir jetzt für immer von ihnen getrennt sein? Mag die Frage gewesen sein. Das würde den Schmerz über die Trennung natürlich noch viel größer machen. Wer mit Christus vereint ist, wer die wunderbare Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit hat, muss aber nicht so trauern wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Nämlich die nicht durch Christus von ihrer Sünde und Trennung von Gott erlöst sind. Wir haben unsere gläubigen Angehörigen und Freunde durch den Tod nicht wirklich verloren. Weil Christus für uns gestorben ist, hat der Tod diese Macht für uns verloren. Die Trennung der Kinder Gottes durch den leiblichen Tod ist nur für eine kurze Zeit. Wir gehen trotz vorübergehender Trennung gehen wir gemeinsam auf das große Ziel zu, das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres Herrn bei der Wiederkunft. Dann, wenn er kommt, wird er uns alle gemeinsam zu sich nehmen. Und so werden wir nicht nur wieder miteinander vereint sein, sondern, was viel größer ist, wir werden alle Zeit bei ihm sein und unserem Gott gemeinsam anbeten ohne Ende und ohne die Begrenzungen der Sünde. Dann wird es keine Trauer, kein Leid, keinen Schmerz und kein Geschrei mehr geben. Christus, unser Herr, wird vor aller Welt, nicht nur vor unseren gläubigen Freunden und Angehörigen, sondern auch vor unseren Feinden als verherrlicht dastehen und wir mit ihm. Am Ende des Abschnittes sagt Paulus, ermutigt einander mit diesen Worten. Das ist der Sinn der biblischen Belehrung über das Evangelium, Tod, Auferstehung, die Wiederkunft des Herrn und seine Verherrlichung und unsere Verherrlichung. Dass die Kirche diese Wahrheiten pflegt und verkündigt und sie einander zuspricht, damit sie ein Trost sind, damit in der Dunkelheit dieser Welt unsere Blicke auf das Licht Gottes gerichtet werden. Das ist der Sinn dieser Wahrheiten, dass wir einander damit Mut zusprechen und einander trösten. Und darum hört noch einmal die Worte des Apostels, das Wort Gottes, aus dem 1. Korintherbrief zu dieser Sache. 1. Korinther 15, Abvers 51. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, seid allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen.